Zum ersten Mal wurde in Frankreich eine Krankheit festgestellt, von der angenommen wird, dass sie bis zu 4 von 10 Infizierten tötet. An der Grenze des Landes zu Spanien wurden Zecken gefunden, die das hämorrhagische Krim-Kongo-Fieber, CCHF, übertragen. Die Krankheit, ein Cousin von Ebola, ist in Afrika, im Nahen Osten, in Asien, auf dem Balkan endemisch und wurde sporadisch in südlichen Teilen Westeuropas wie Spanien nachgewiesen. Experten warnen seit langem, dass der Klimawandel die Krankheit nach Nordeuropa ausbreiten wird. Sogar Großbritannien könnte gefährdet sein, Deutschland natürlich auch. Diese Erklärung ist zweifelhaft, was den Klimawandel anbetrifft. Da hatte ich auch schon mehrfach Beiträge dazu gemacht. Also das reicht ja auch in die Biowaffenproblematik mit rein. Und der Verweis auf Klimawandel, er kann eben dann so als eine Art Ausrede verwendet werden. Oder es ist erstmal so eine Art Tarngeschichte. Das heißt, normalerweise Geheimdienste und Militärs, die fahnden dann immer schon auch nach einem möglichen Bioterror-Hintergrund oder Biowaffen-Hintergrund, während man in der Öffentlichkeit lange Zeit eben eher spricht von einem natürlichen Ausbruch. So ähnlich war das ja auch mit Covid. Also wir haben von Anfang an gesagt, es gibt hier verschiedenste Szenarien. Wir werden all diese wichtigen Szenarien untersuchen und eben weiterverfolgen im Laufe der Zeit und diesen verschiedenen Szenarien Wahrscheinlichkeiten zuordnen. Also wir haben uns da nicht künstlich begrenzt. In der Öffentlichkeit hieß es aber, bestimmte Szenarien seien höchst unwahrscheinlich, unseriös, also gerade ja, die Möglichkeit, dass da jemand im Labor irgendwas gepatzt hat irgendwo. Wurde halt in der Öffentlichkeit lange Zeit aufrechterhalten, eben diese Sichtweise, man dürfe in bestimmte Richtungen gar nicht irgendwie denken. Gab dann einen seltsamen Brief, ich glaube es war ein Nature Magazine, von Leuten, die es eigentlich hätten besser wissen müssen. Dann gab es auch diese komische Telefonkonferenz da, ich glaube Fauci war mit dabei, Drosten und so. Und im Laufe der Zeit kam raus, dass halt Experten, die daran beteiligt waren, eben sich durchaus die verschiedenen Optionen offen hielten. Es wurde jetzt festgestellt, dass lebende Zecken, die von Rindern in der Pyrenäenregion gesammelt wurden, die Krankheit übertragen. Beamte der Weltgesundheitsorganisation erklären CCHF aufgrund seiner potenziellen Bedrohung zu einer ihrer 9 vorrangigen Krankheiten in diesem Jahr. CCHF wird hauptsächlich durch Zeckenstiche auf den Menschen übertragen, kann sich aber auch durch Kontakt mit Körperflüssigkeiten infizierter Patienten übertragen. Die Krankheit weist zu Beginn ähnliche Symptome wie Ebola auf, darunter Muskelschmerzen, Bauchschmerzen, Halsschmerzen, Erbrechen, kann Blutungen auslösen, Nase, ausgebrochenen Kapillaren an Augen und Haut. Weitere Symptome sind Fieber, Schwindel, Nackenschmerzen, Steifheit, Rückenschmerzen, Kopfschmerzen, Wunde, Augen- und Lichtempfindlichkeit. Es gibt bislang keinen Impfstoff. Die Behandlung konzentriert sich stattdessen darauf, eine Person lange genug am Leben zu halten, damit der Körper die Infektion abwehren kann. Nach Angaben der WHO starben bei früheren CCHF-Ausbrüchen zwischen 10% und 40% der Infizierten. Die britischen Gesundheitsbehörden haben Reisenden, die in die Region in Frankreich reisen, in der CCHF nachgewiesen wurde, geraten, Zeckenstiche zu vermeiden. CCHF-Fälle wurden bereits bei Menschen in Frankreich festgestellt, bisher handelte es sich jedoch ausschließlich um importierte Fälle, bei denen Menschen im Ausland infiziert wurden. Bisher wurde in Frankreich kein autochthoner Fall bei Menschen festgestellt, sagte die französische Regierungsbehörde Santé Publique France in ihrer Bekanntgabe bei der Entdeckung. Also das heißt, jetzt haben wir diese andere neue Situation. Gesundheitsbehörden haben seit langem den Verdacht, dass Zecken mit CCHF sowohl in Wild- als auch in Haustieren in Frankreich lauern können, basierend auf Tests, die zeigten, dass Nutztiere Antikörper gegen das Virus entwickelt hatten. Die Ankündigung des CCHF direkt aus Zecken, die von französischen Nutztieren gesammelt wurden, bestätigt diese Befürchtungen. CCHF-Infektionen bei Menschen wurden im benachbarten Spanien bereits mehrfach gemeldet. Zwischen 2013 und August letzten Jahres gab es dann 12 Fälle, von denen 4 tödlich verliefen. Zecken mit CCHF wurden erstmals 2010 in Spanien nachgewiesen. Im August dieses Jahres meldete die Seuchenüberwachungsbehörde der EU 2 Fälle von CCHF in Nordmazedonien, von denen eine tödlich verlief. Also, wenn das jetzt so direkt hier in Frankreich auftritt, dann ist das erstmal für die Experten jetzt nichts komplett Neues. Also für Frankreich ist es jetzt neu, dass da sich jemand direkter da drüben ansticht, hier infiziert. Aber man muss die Gesamtlage natürlich beachten und da gibt es halt eben dann auch mehrere Möglichkeiten. Es ist ja üblich, dass Forscher auf der ganzen Welt rumgehen in der Natur und sammeln dann ständig Proben von irgendwelchen Tieren, auch von Zecken und so weiter. Man testet dann auch immer wieder mal Menschen, die in der Nähe leben von gefährlichen Dingen, Fledermäusen etc. Und man schickt dann die Proben ins Labor und untersucht das Ganze dann. Es ist jetzt auch leider so, dass dann im Labor dann oftmals damit rumexperimentiert wird. Also man hat hier eben seit langer, langer Zeit diese Problematik mit dieser Forschung, also sogenannte Funktionsgewinnforschung. Haben wir es auch schon gezeigt in anderen Videos hier mit den Statements von Anthony Fauci und dann auch von, glaube ich, diesem Lipsitch von Harvard. Also manche sind dafür, so eine Forschung zu machen, manche sind dagegen. Also man nimmt eine Probe in der Natur, bringt die Probe ins Labor, man schaut, was da in dem Blut oder so, für was da für Viren drin sind oder halt andere Erreger. Und wenn man irgendwas Interessantes findet, was irgendwie neuartiger ist oder vielleicht sogar ganz neu ist, ja, wenn man sowas findet, dann kann man an diesem Erreger rumbasteln. Es ist üblich, dass man eben zum Beispiel auch genetisch veränderte Mäuse hernimmt. Also die haben dann ähnliche Lungenrezeptoren wie der Mensch und dann schaut man, wie die Maus halt dann eben darauf reagiert. Man kann auch Sachen miteinander kombinieren im Labor und das dann rumtesten und so und gegebenenfalls entstehen dann Erreger mit neuen Eigenschaften, also sogenannter Funktionsgewinn. Das, was man in der Natur gefunden hat als neuer Erreger, das taugt an sich schon als Biowaffe. Ich meine, alles Mögliche taugt als Biowaffe. Ganz gewöhnliche Sachen, die man seit tausenden Jahren kennt, wie es Pocken oder wie Anthrax. Wenn man jetzt so eine neue Variante bastelt mit neuen Funktionen, hat man dementsprechend auch eine neue Biowaffe oder einen Stoff, der als Biowaffe taugt. Es gibt unterschiedlichste Kategorien von Biowaffen. Wird alles Mögliche hier dann gesammelt und geprobt und so. Also nicht alles ist immer gleich so tödlich wie jetzt bei hämorrhagischen Fiebern oder jetzt wie in irgendwelchen Hollywood-Verfilmungen. Aber auch diese Hollywood-Filme wie Outbreak und Contagion basieren auf Büchern wie Hot Zone. Also das basiert halt letztendlich dann auf richtiger Forschung von Leuten, die dann in diesen Epidemiegebieten dann da aktiv sind. Ja, also das haben wir auch schon geklärt während Covid. Man hat eben im Laufe der Biowaffenforschung eben Dinge gesammelt, die wenig tödlich sind oder sogar ganz wenig tödlich sind. Man hat Dinge gesammelt, die kaum tödlich sind, die aber halt einen Gegner schwächen. Also der Gegner muss dann halt hier Ressourcen aufwenden, muss halt dann sich um die Leute kümmern, die krank sind, muss diese Leute am Arbeitsplatz ersetzen. Es verursacht einen Haufen Kosten, Unzufriedenheit etc. etc. Ja, und da stellt sich auch ähnlich mit Atomwaffen die Frage nach der Hemmschwelle, wann setzt du es ein? Gibt ja jetzt die Riesenatomwaffen, gibt auch die sehr kleinen Atomwaffen und man setzt halt eben die ganz kleinen Dinge eher ein. Ähnlich kann man das der aktuellen Sachliteratur, also in richtigen Büchern über Biowaffen entnehmen, dass die Hemmschwelle bei wenig tödlichen Biowaffen dementsprechend niedriger ist. Also man will diese incapacitating agents, man möchte, dass der Gegner nicht kampftauglich ist oder halt einfach nicht mehr so die Ressourcen hat. Dementsprechend kann man auch von Bekanntem auf Unbekanntes schließen, also halt eben Dinge, die jetzt nicht so explizit erwähnt werden, wie jetzt halt die Biowaffen-Leute denken. Also man könnte zum Beispiel so eine Kampagne planen, man möchte einen Gegner angreifen. Ja, so denken auch Terroristen, also nichtstaatliche Akteure. Ja, und du willst so einen Angriff machen, der dann aussehen soll, als hätte er einen natürlichen Ursprung. Ja, das heißt, du nimmst eine Krankheit, die da in der Region, Zielregion eh schon ein bisschen aufgetreten ist und so. Und man kann da eben künstlich nachhelfen. Also irgendein böswilliger Akteur verbreitet den Erreger an mehreren Stellen, es kommt zum Ausbruch und dann gucken die Angegriffenen halt eben, ja, wo waren die ersten Fälle und was kann man bei der Beobachtung des Virus hier eben, bei der Beobachtung eben rauslesen. Es gibt für Genmanipulation, Genediting Verschleierungsmethoden. Ja, das heißt, man kann dann hinterher nicht so einfach ablesen, ob da rumgebastelt wurde oder nicht. Ja, und deswegen ist es wichtig, wenn dann so öffentliche Statements kommen, ja, es ist wichtig, den Kontext zu kennen. Da wird dann zum Beispiel gesagt, es sind keine Genmanipulationen aufgefallen. Ja, und das hört sich eben so an wie eine volle Schlussfolgerung. Es sei natürlichen Ursprungs, aber es kann sehr wohl eben hier gebastelt worden sein. Bei einigen Ausbrüchen von CCHF wurden Todesraten von bis zu 80% beobachtet. Das liegt vermutlich an der mangelnden Versorgung. Also das ist in bestimmten Regionen halt der Fall auf der Welt. Es kann in entwickelten oder hochentwickelten Ländern auch manchmal sein, dass einfach der Ausbruch so groß ist, dass die Ressourcen zur Neige gehen. Also das Personal ist einfach nicht mehr ausreichend. Schutzkleidung fehlt, Medikamente fehlen etc. Und dann, wenn diese medizinischen Notfallmaßnahmen so nicht gemacht werden können, dann kommt es eben auch zu höheren Todesraten. Also es ist eben ganz, ganz schwierig, eben so einen Erreger festzunageln und zu sagen, der hat eine Todesrate von dem und dem Prozentsatz, sondern das hängt von vielen anderen Faktoren eben ab. CCHF steht auf der Prioritätenliste der WHO für Forschung und Entwicklung, auf der Prioritätsliste A des US National Institute of Allergy and Infectious Diseases, also NIH, NIAID, als eine Krankheit, die das höchste Risiko für die nationale Sicherheit und öffentliche Gesundheit darstellt. Bei schwer erkrankten Patienten kann es nach dem 5. Krankheitstag zu einer raschen Verschlechterung der Nierenfunktion, Leberversagen oder Lungenversagen kommen. Langfristige Auswirkungen an Infektionen wurden bei Überlebenden nicht gut genug untersucht, um festzustellen, ob spezifische Komplikationen vorliegen oder nicht. Erholung verläuft langsam. Wildtiere und kleine Säugetiere, insbesondere Feldhasen und so weiter, auch Ratten, sind die verstärkenden Wirte des Virus. Haustiere, so typische Tiere wie Schafe, Ziegen und Rinder, können hohe Viruswerte im Blut entwickeln, erkranken jedoch in der Regel nicht selbst. Mehrere Impfstoffversuche auf der ganzen Welt gegen CCHF wurden aufgrund der hohen Toxizität abgebrochen. Gab, glaube ich, jetzt einen interessanteren Kandidaten vor einer Weile, aber das hat sich ja jetzt inzwischen viel getan, also mit mRNA und neuen Technologien, da gibt es vielleicht jetzt ein paar mehr Möglichkeiten, aber die tatsächlichen Verteidigungskapazitäten sind oftmals geheim. Das ist so, da wollen verschiedenste Länder sich nicht in die Karten schauen lassen, wie gut sie sich schützen können. Und ich hatte ja schon immer die Vermutung, dass im US-Militär eben schon seit langer Zeit mRNA-Technologie benutzt wurde oder halt erfolgreich getestet wurde und erforscht wurde. Man wollte das vielleicht aus der zivilen Sphäre erstmal raushalten, aus der Öffentlichkeit raushalten, um eben diesen Vorteil zu haben, ja, dass halt irgendwelche Angreifer nicht wissen, ja, dass solche Verteidigungsmaßnahmen existieren. Gab ja diese eine Forscherin, die forschte dann irgendwie selber an mRNA rum und bekam dann irgendwie fast kein Geld dafür. Man wollte, dass sie damit aufhört. Ja, und fast pünktlich zur Covid-Pandemie hieß es dann, oh, sie hat einen Durchbruch und hurra, ne? Wer weiß, wie lange die Technik schon wirklich verfügbar war. Von 1995 bis 2013 wurden in der Republik Kosovo 228 CCHF-Fälle gemeldet mit einer Sterblichkeitsrate von 25,5%. Im August 2016 trat in Westspanien der erste lokale Fall von CCHF in Westeuropa auf. Es war ein 62-jähriger Mann, der in Spanien von einer Zecke gebissen worden war. Er verstarb am 25. August an einer Infektion. Im Jahr 1944 infizierten sich etwa 200 sowjetische Landarbeiter mit dem hämorrhagischen Krim-Kongo-Fieber oder einer anderen Version hier, also Krim-Fieber, CHF, was zu Experimenten führte, die eine durch Zecken übertragene virale Ätiologie zeigten. Also das ist auch so typisch, wenn mal irgendwas Neues oder was Unbekannteres gefunden wird, dann wächst da das Interesse von verschiedenen Ländern dran, eben eine Probe zu bekommen, dann rumzuforschen, halt eben auch für militärische Zwecke. Dann wurden zwei seltsame Ausbrüche von hämorrhagischem Fieber in der Provinz Xinjiang in der Nähe von Lop-Nor Ende der 80er Jahre als möglicher Fall eines biologischen Unfalls vermutet. Der ehemalige Leiter des sowjetisch-russischen Biopräparatprogramms, Ken Alibek, erklärte dazu, Geheimdienstquellen fanden Ende der 1980er Jahre Hinweise auf zwei Epidemien von hämorrhagischem Fieber in dieser Gegend, in der diese Krankheiten zuvor unbekannt waren. Unsere Analysten kamen zu dem Schluss, dass sie durch einen Unfall in einem Labor verursacht wurden, in dem chinesische Wissenschaftler Viruskrankheiten zu Waffen machten. Ups. Die Unterscheidung zwischen natürlich auftretenden Problemen und einem Angriff mit biologischer Kriegsführung beruht zunächst auf Krankheitsmustern. Ja, man guckt auf bestimmte Hinweise. Dazu gehören das Auftreten von Krankheitsausbrüchen derselben Krankheit in nicht zusammenhängenden Gebieten, Krankheitsausbrüche mit zoonotischen Auswirkungen, unterschiedliche Raten, ja, in unterschiedlichen Umgebungen, Das Auftreten großer Epidemien in kleinen Populationen, erhöhte Anzahl ungeklärter Todesfälle und ein ungewöhnlich hoher Schweregrad einer Krankheit für einen bestimmten Krankheitserreger. Dann ungewöhnliche klinische Manifestationen aufgrund des Übertragungswegs für einen bestimmten Krankheitserreger. Vorhandensein einer Krankheit in einem Gebiet, in dem diese bestimmte Krankheit nicht endemisch ist. Mehrere Epidemien mit unterschiedlichen Krankheiten in derselben Bevölkerung. Ein Fall einer Krankheit durch einen ungewöhnlichen Erreger. Ungewöhnliche Stämme von Mikroorganismen im Vergleich zu herkömmlichen Stämmen, die in demselben betroffenen Gebieten zirkulieren, und genetisch homogene Organismen, die an verschiedenen Orten isoliert wurden. Ich verweise auch auf meinen Beitrag, finden das hier auf YouTube, Biowaffen in der Antike. Also ich habe da hier so ein sehr interessantes Buch ausgewertet von Adrian Mayer, also über halt Greek Fire, Scorpion Bombs und so. Es war in der Antike schon ein ziemlich großes Thema, biologische Kriegsführung. Man hatte sehr viel Ahnung, konnte damit sehr viel machen. Und das ist auf jeden Fall ein ganz, ganz interessantes Buch gewesen. Also man geht inzwischen davon aus, ja, die Sache war früher viel größer als bisher angenommen. Also jetzt nicht nur irgendwelche vergifteten Pfeilspitzen und man schleudert irgendwelche pestverseuchten Sachen da über die gegnerischen Mauern, sondern man hatte da verschiedene Erreger und eben Taktiken, die in etwa den modernen Taktiken entsprechen. Also, und ich hatte ja gerade eben angesprochen, dieses russische Programm Biopräparat, da gab es ja diese zwei großen Überläufer, Ken Alibek und diesen Pasechnik. Und wir haben das russische Programm angesprochen, wir haben das amerikanische Programm angesprochen, wir haben das britische Programm angesprochen, wir haben die Ursprünge von diesen Programmen angesprochen. Also da findet man sehr viel auf recenter.com. Und in meinen Büchern, die finden Sie unter shop.recenter.com, sowohl als Print als auch als Audiobuch. Also die verschiedensten Nationen arbeiten in etwa an den gleichen Erregern, basteln mit den gleichen Techniken und haben eben so ziemlich die gleichen Kapazitäten oder vergleichbare Kapazitäten und Strategien, was Biokriegsführung anbetrifft. Also das russische Programm erreichte seinen Höhepunkt in den 1980er Jahren, als schätzungsweise 65.000 Mitarbeiter in Dutzenden militärischen oder zivilen Einrichtungen arbeiteten. 1989 lief Wladimir Pasechnik, ein leitender Wissenschaftler von Biopräparat, über und enthüllte dem britischen und US-amerikanischen Geheimdienst wichtige Details über die sowjetische Biowaffenforschung. Die drei sowjetischen militärischen Biowaffenanlagen in Sergiew, Posad 6, ehemals Zagorsk 6, Jekaterinburg 19, sie hieß eigentlich Sverdlovsk 19, und das Kirov-Institut blieben dauerhaft, genau wie früher zu Sowjetzeiten, für Ausländer unzugänglich und für die meisten anderen Leute unzugänglich. Es gab dann eben diesen zweiten Tschetschenienkrieg, das so um das, also im Jahr 1999. Und man nahm halt eben dann die Terrorbedrohung her, um das russische Programm auszuweiten. Im Juli 1999 kam es in Oblewskaja in der Region Rostow im Süden Russlands zu einem Ausbruch des hämorrhagischen Kongo-Krim-Fiebers. Also, was halt jetzt dann hier, was jetzt halt eben dann in Frankreich gefunden wurde. Ja, also eine direkte Ansteckung. Obwohl der Ausbruch nicht als bioterroristischer Angriff beschrieben wurde, diente dennoch dazu, das alte Biowaffenprogramm der Russen wieder in Schwung zu bringen und halt eben eine neue Mission anzufangen. Berichten zufolge versuchten tschetschenische Separatisten im Jahr 2000, die Anlage Sergiew Posad 6 zu infiltrieren, um an Krankheitserreger zu gelangen, was möglicherweise auch die damaligen russischen Entscheidungsträger beeinflusste. Vieles ist da natürlich noch geheim. Die Regierung erließ 1999 zwei Dekrete zum Schutz des russischen Volkes vor menschenverursachten oder natürlichen biologischen Bedrohungen. Unter anderem durch die Ernennung von Sergiew Posad 6 und dem Wolgograder Anti-Pest-Institut zu führenden Einrichtungen für die biologische Vorbereitung. Diese Verordnungen ermöglichten es beiden Einrichtungen übrigens auch, hochentwickelte Dual-Use-Forschung zu gefährlichen Krankheitserregern fortzusetzen, unter anderem durch die Durchführung von Aerosolexperimenten. Im Jahr 2004 verkündete die russische Zeitung Moskowski Komsomolets ganz stolz über die Anlage Sergiew Posad 6 Folgendes: Einigen Quellen zufolge sind alle Produktionsanlagen des unterirdischen Teils von Zagorsk 6 in einwandfreiem Zustand, einschließlich der Produktionslinien für die darauf basierende Munition für das Pockenvirus. Wir sind bereit für die biologische Kriegsführung. Well, dazu gleich noch mehr, wie bereit man tatsächlich ist. In einem Interview mit Krasnaya Zvezda erklärte der Direktor des Gamaleya-Instituts, Alexander Ginzburg, stolz, dass er eine enge Zusammenarbeit mit dem Militär quasi geerbt habe. Das geht auf das sowjetische Programm für biologische Waffen zurück. Die Anlage Sergejew Posad 6 kämpft aber seit mehreren Jahren mit Problemen wie heruntergekommenen Gebäuden, fehlender Zentralheizung und mangelnder Müllabfuhr. Sergejew Posad 6 ist nicht nur eine militärisch-biologische Einrichtung, sondern auch eine Art geschlossene Stadt, abgeschottete Stadt hier im alten sowjetischen Stil, wo 5.000 bis 6.000 Einwohner leben. Im Jahr 2018 kam es zu einer Demonstration, nachdem die Bewohner von Sergejew Posad 6 fast zwei Wochen lang ohne warm Wasser und Heizung gewesen waren. Ein Anwohner beschwerte sich: Wir haben mehr Ratten als Katzen. Das ist keine Stadt, sondern eine Art Konzentrationslager. Und diese Probleme findet man in vielen solchen Anlagen. Also wir denken da natürlich auch an die Situation in manchen chinesischen Labors, also wenn dann auch das Geld so ein bisschen fehlt und man macht halt dann gefährlichere Erreger in einem Level-3-Labor oder sogar in einem Level-2-Labor. Ja, das heißt, man trägt dann also ein bisschen Mundschutz und Handschuhe und so und hofft dann so auf das Beste. Und Müll muss dann sorgfältig entsorgt werden, das ist dann aber nicht unbedingt so sorgfältig und manchmal hält man sich nicht an die Sicherheitsvorgaben hier und an die Vorgaben da und dann passiert natürlich ein Problem. Gibt es auch Studien darüber, westliche, über die Fehlerquote in Labors und wie das Ganze sich halt dann summiert, multipliziert und statistisch hast du dann irgendwann einen größeren Ausbruch mit etwas sehr Gefährlichem. Juri Bobilov, ein Hauptbefürworter genetischer Waffen in Russland, zeichnete in seinem Buch The Genetic Bomb: Secret Scenarios of Bioterrorism aus dem Jahr 2006 ein düsteres Bild der Welt, die in einer malthusianischen Falle gefangen ist. Da er beschrieb, dass die Welt sowieso auf eine ökologische Katastrophe zusteuere, befürwortete er die Entwicklung und den Einsatz genetischer Waffen zur Ausrottung des größten Teils der Menschheit, sodass nur etwa 1 Milliarde bis 1,5 Milliarden Menschen überleben und gedeihen könnten. Also man hat diesen Begriff hier geschaffen, die sogenannte goldene Milliarde. Das ist auch im postsowjetischen Russland eben ein weit verbreiteter Begriff. Und manchmal, ja, da wird eben dann ausgesprochen, man müsse da jetzt halt künstlich selber nachhelfen oder das wäre halt hier befürwortenswert, wenn man halt irgendjemand da mit diesen Krankheiten arbeitet, um die Bevölkerung so zu reduzieren. Manchmal framen die Russen das Ganze auch ein bisschen anders. Das heißt, sie unterstellen quasi, das sei eine rein westliche Verschwörung, Menschheit zu reduzieren, und die Russen würden gegen eine solche Verschwörung kämpfen. Also man findet auf recenter.com eben auch einiges hier von uns zum Thema Eugenik. Insbesondere wie das Ganze auf den Hochadel zurückgeht, welche Projekte man da alles schon hatte, welche Kreise daran beteiligt sind. Also gibt es auch ein gutes Buch zum Beispiel hier, War Against the Weak, das müsste von Edwin Black sein. Da geht es halt eben darum, was man in Amerika ausprobiert hatte, so ab dem Jahr 1900 rum war das, glaube ich. Also da identifizierte man in bestimmten Gebieten, ich glaube es war die Ostküste, identifizierte man die angeblichen untersten, schlechtesten 10% der Gesellschaft. Also man arbeitete da mit krummen Methoden, hatte dann irgendwelche unzureichenden Intelligenztests mit Leuten gemacht, wurden sehr viele kulturelle Fragen gestellt, was jetzt so mit Intelligenz eigentlich nichts zu tun hat. Und dann hat man diese Zielpersonen identifiziert und dann fing man an, mit komischen Gesetzen oder auch mit teilweise ungesetzlichen Methoden hat man angefangen, diese Leute dann einzuschränken. Also Zwang zur Abtreibung, durften irgendwie nicht heiraten, denen wurde untersagt, sich fortzupflanzen und so, weil man davon ausging, diese Leute seien halt eben genetisch asozial und das würde sich dann halt fortsetzen. Ja, und das wurde finanziert von sehr einflussreichen Kreisen in Amerika und gab es ja dieses, glaube ich, Cold Springs Harbor Laboratory, die Rockefellers waren da ein bisschen mit drin und andere hohe Kreise waren da mit drin. Und manche dachten dann, wenn man diese untersten 10% der Gesellschaft hier dann so behandelt hat, dann würde man eben die nächsten unteren 10% der Gesellschaft identifizieren und das Ganze halt und so weitermachen. Also, das heißt, ich mit Recenter hier, ich gucke mir das eben weltweit an. Das heißt, wir promoten da nicht irgend so einen Stuss, dass man jetzt halt hier auf irgendeine der Supermächte jetzt groß hoffen könnte und das sind die Guten und das seien die Bösen und so. Ja, sondern man findet hier halt richtige Informationen und eine richtige Perspektive. Also bevor natürlich dann wieder irgendwelche Internethelden meinen, wir seien auf der Seite der irgendwelcher westlicher Eliten und bla 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 und die Leute hätten dann im Internet gelesen, die Russen werden uns alle retten und so ein Quatsch. Also man spricht hier von der sogenannten goldenen Milliarde, die Leute, die überleben. Also man framet das manchmal hier, ja, es sei irgendwie nur eine westliche Verschwörung, eine reiche und mächtige Kabale würde versuchen, die Menschheit, die Mehrheit der Menschheit auszurotten. Die russische Führung benutzt diese Begriffe sehr, sehr gerne, also die goldene Milliarde. In Bobilovs Buch und den folgenden Artikeln wird der Begriff dann auch ein bisschen auf den Kopf gestellt. Er befürwortete den Einsatz genetischer Waffen als Hauptwaffe in Völkermordkriegen auf der ganzen Welt, um die gelobte Zukunft der goldenen Milliarde zu erreichen. Es überrascht nicht, dass Bobilovs Buch voller rassistischer Gefühle ist und Ansichten ist. Er zeigt Bewunderung für den Nationalsozialismus und Respekt für einzelne Nazis wie den berühmten Zoologen Konrad Lorenz. Im hohen Alter äußerte sich dieser Lorenz als zivilisatorisch-ökologischer Gesellschaftskritiker und wurde in Österreich zu einer Leitfigur der Grünen Bewegung. Der Grünen Bewegung. In den 1950er Jahren war Lorenz der einzige Biologe in einer Gruppe von Entwicklungspsychologen, die im Auftrag der WHO als Study Group on the Psychobiological Development of the Child die Konsequenzen der Ethnologie für die Kinderpsychologie erörterten. Also wir sehen halt eben diese Überlappung zwischen Bioforschung, auch Biowaffenforschung und halt eben dann die Psychologie, ja, wie die Menschen ticken. Und man verbindet das Ganze dann, also man versucht halt zu erörtern, warum sind Menschen, wie sie sind, was sind die biologischen Faktoren und so, was sind die anderen externen Faktoren. Und das riecht halt alles sehr, sehr stark nach Eugenikforschung. Ja, wie damals halt in Amerika, wo man eben dann versucht hat zu identifizieren, wer sind die Unerwünschten und dann schränkt man diese Leute massiv ein. Ich hatte auch mal darauf hingewiesen, auf diesen Skandal vor einigen Jahren, um einen texanischen hohen Forscher, dieser Eric Pianka, ich glaube es war University of Texas, der hielt halt immer wieder Vorträge. Und halt auch halt hier also jetzt spezielle Vorträge, natürlich auch diese Vorlesungen im Rahmen der Uni. Und dann macht er immer diese krassen Statements. Und irgendwann war es halt einzelnen Studenten zu bunt und die haben ihn dann gemeldet bei der Regierung, weil sie gesagt haben, der Typ ist gruselig. Also er würde halt irgendwie andeuten, man sollte, könnte, müsste oder so irgendwie 90% der Menschheit ausrotten mit AIDS oder sowas. Und dann gab es für sich Ermittlungen, dann kamen Leute von den Behörden, haben ihn interviewt und haben eben gefragt, sind sie Teil einer terroristischen Vereinigung, haben sie irgendwelche Absichten, Leuten zu schaden, etc., etc. Also er bekam dann jetzt keinen weiteren juristischen Ärger, aber es entbrannte eben dann die Debatte, ist der Typ irre oder nicht? Zu seiner Verteidigung meinte er dann, er halte ständig die gleichen Vorlesungen und Speeches, man finde den Text auch dann online und so. Aber diese Texte sind schon haarscharf, hier ganz, ganz haarscharf hier vorbei an richtig, richtig kranken Statements. Und dann gab es immer noch diese Fragerunden. Also wenn er halt eben so einen Text vor sich liegen hat und gibt dann einen Vortrag, dann kann er ja Dinge einfügen, die noch krasser sind, aber die jetzt in dem Text, der dann online gepostet wird, nicht auftauchen. Auch gibt es dann eben noch diese Fragerunden und da haben eben dann hier Zuhörer eben dann auch gesagt, da kamen die krankesten Statements. Oder er macht ein krankes Statement und dann kriegt er irgendwie Zustimmung oder Gelächter aus der Zuhörerschaft. Wir haben das hier jetzt dann eben dann gesehen, mehrfach, dass halt Biologie und Verhaltensforschung da dann zusammen auftreten. 1973 wurde diesem Lorenz wurde diesem Lorenz zusammen mit Karl von Frisch und Nikolaus Tinbergen der Nobelpreis für Physiologie oder Medizin für Entdeckungen zur Organisation und Auslösung von individuellen und sozialen Verhaltensmustern verliehen. Aha. Zur Bevölkerungsentwicklung sagte Lorenz im Jahr 1988 Folgendes. Es zeigt sich, dass die ethischen Menschen nicht so viele Kinder haben und die Gangster sich unbegrenzt und sorglos weiter reproduzieren. Und gegenüber Bevölkerung hat die Menschheit nichts Vernünftiges unternommen. Man könnte daher eine gewisse Sympathie für AIDS bekommen. Ha, also auch hier wieder, krasses Statement, aber halt vorsichtig formuliert. Ja, das tut so, als sei so eine Meinung oder... Es ist konjunktiv, ja, man könnte eine gewisse Sympathie für AIDS bekommen und so, ja. Also, dass er halt nicht komplett darauf festgenagelt werden kann, er hätte jetzt hier aufgerufen zum Massenmord, Völkermord. Also, er äußerte sich da schon gewissermaßen vorsichtig. Sie finden auch auf recenter.com und in meinen Büchern Näheres zu eben den Hochadligen, die sich da ähnlich geäußert hatten. Also, gab es eine Veranstaltung mit Prinz Philipp und diesem anderen ganz, ganz hohen Briten, der also als Umweltikone gilt. Da sprach man eben dann auch über die Überbevölkerung und dass halt, halt bestimmte Maßnahmen ergriffen werden müssen, um die Bevölkerung zu reduzieren. Wenn man das nicht täte, dann würden von sich aus einfach so diese Krankheiten auftreten und halt dann die Bevölkerung reduzieren. Also auch hier wieder kein Eingeständnis von irgendwelchen konkreten Absichten, keine direkte Aufforderung, Menschen massenhaft abzumurksen und so. Aber es ist halt eine ganz, ganz krasse Angelegenheit. Und ich habe ja sehr viel geforscht zum Thema Hochadel und Royal Society und wie sie halt eben dann die Forschung kontrollierten, die Wissenschaft und wie aus dem Adel viele der wichtigsten Konzerne rauskamen. Also gerade auch im Bereich Bio und Chemie. Dann hatte ich noch Näheres gezeigt zu Jacques Cousteau, der auch so als Umweltheld galt. Gab es ja diese Äußerungen in so einem UNESCO-Magazin. Ich habe da eine Kopie gefunden von dem Original, weil ja im Internet meistens immer nur ein verkürztes Zitat rumgereicht wurde und oftmals sind solche Internetzitate falsch. Also kann man da mal genauer nachschauen und dann findet man tatsächlich diese Angaben ausführlicher in diesem Magazin. Also das geht auch rein in diesen Monaco-Adel und so und verschiedene Personen, die sich so geäußert haben. Also da hieß es dann, ja, man, es ist irgendwie hart, das zu sagen, aber es müssten eigentlich pro Tag, glaube ich, 350.000 Leute eliminiert werden, damit man halt die Bevölkerung reduziert, damit die Umwelt nicht draufgeht. So in etwa. Und dann gab es noch ein Statement in demselben Magazin, wo es hieß, in der Vergangenheit, also vor der modernen Medizin, da hat sich das alles so natürlich eingestellt, meinte er. Also er spielt dann auch indirekt an auf den sogenannten Black Death um das Jahr 1400, wo sehr viele Menschen starben. Und das Argument ist quasi, das sei halt so eine natürliche Funktion, die dann auftritt. Es kommen die Krankheiten, ein Haufen Menschen sterben. Und man solle halt eben nicht unbedingt in der heutigen Zeit Viren eindämmen und solche biologischen Bedrohungen solle man generell nicht einfach so eindämmen, weil man würde ja diesen natürlichen Mechanismus damit stören. Holy moly. Dann Karl Ritter von Frisch, der Co-Nobelpreisträger, ja, zusammen mit Herrn Lorenz, der konnte mit Unterstützung der Rockefeller Foundation 1931-32 ein neues zoologisches Institut in München errichten. Vertreter der Rockefeller-Familie waren involviert gewesen in das amerikanische Biowaffenprogramm. Ich empfehle halt immer wieder die Sachliteratur zu diesen Biowaffenprogrammen, also Baseless von Nicholson Baker und viele andere Sachen. Also das sind so die Inspirationen für diesen Russen Bobilov und die Idee von der goldenen Milliarde, diese eine Milliarde Menschen, die überleben werden. Bobilov hatte zuvor für verschiedene Regierungsbehörden gearbeitet, war Mitarbeiter der mächtigen militärisch-industriellen Kommission. Er wusste von der Arbeit, die von Generalleutnant Valentin Evstigneev geleitet wurde, ehemaligen Leiter der 15. Direktion des sowjetischen Generalstabs, die für das sowjetische Biowaffenprogramm verantwortlich war. Im Jahr 2012 schrieb Premierminister Putin, also es war damals sein Amt, einen Aufsatz über zukünftige Militärtechnologien, darunter auch genetische Waffen. Bei einem anschließenden im Fernsehen übertragenen Treffen mit seinen Ministern versprach der russische Verteidigungsminister Anatoly Serdjukov, auf der Grundlage von Putins Essay neue Waffensysteme zu entwickeln, darunter auch genetische Waffen. Diese bizarre und dunkle Weltanschauung könnte eine Reihe von Regierungsdekreten im Zeitraum 2018 bis 2020 erklären, die darauf abzielten, die Entwicklung genetischer Technologien in Russland zu stärken. Ein Programm mit einem Budget von fast 4 Milliarden US-Dollar umgerechnet. Das Programm sieht vor, 3 Genomzentren sowie 65 Labore und Forschungszentren einzurichten und gleichzeitig rund 3000 Personen auszubilden. Das Energieunternehmen Rosneft wird dabei helfen, ein spezielles Zentrum zu schaffen, das die Genome von 100.000 in Russland lebenden Menschen, hauptsächlich Mitarbeiter von Rosneft und deren Familienangehörige, entschlüsseln kann. Also man möchte halt das russisch-slawische Genom halt kennen, damit man bessere Verteidigungsmethoden eben entwickeln kann. Klar gehen die Russen davon aus, dass irgendwelche Gegner halt eben ethnospezifische Biowaffen entwickeln. Und das ist halt eben dann im Zusammenspiel zwischen den Supermächten eben eine ganz heikle Sache. Jede Supermacht benutzt halt eben dann eine andere als Vorwand, um halt eben solche Forschungen zu machen. Und weil man fühle sich ja bedroht. Und es wurde ja schon in den 1960er Jahren hier im Kalten Krieg von Experten erklärt, also wie Professor Carol Quigley, wurde ihm erklärt, dass sich ja so eine Art Kartellsituation oder kartellähnliche Situation gebildet hat. Er verwendete nicht das K-Wort Kartell, aber das ist, was er beschreibt. Er ahnte wahrscheinlich mehr. Weil eben dann gesagt hat, mit Atomwaffen und so und anderen Waffen lohnt sich das ja gar nicht mehr richtig, wenn also führende Nationen richtig gegeneinander kämpfen. Du kannst so einen Krieg jetzt nicht gewinnen im klassischen Sinne. Also, dass du halt dann mit akzeptablen Verlusten da rausgehst. Ja, würde das nicht bedeuten, dass die Supermächte, damals waren es ja nur zwei, dass die halt in so einer kartellähnlichen Situation sind, gar nicht wirklich das Interesse haben, sich gegenseitig zu vernichten. Sie täuschen das bloß vor, um ihren Status zu wahren, damit alle Menschen auf der Welt irgendwie Angst kriegen. Man kann immer drohen mit so einem möglichen totalen Weltkrieg, ja, und die Supermächte können dann dementsprechend auch kleinere Kriege vom Zaun brechen irgendwo, um Angst zu erzeugen, also sogenannte Stellvertreterkriege wie Vietnam oder halt dann Korea oder halt jetzt in der Ukraine. Aber wenn wir eine richtige Kartellsituation haben, also wenn halt tatsächlich da ein fixes Kartell ultrageheim an der Spitze existiert oder wenn halt die Supermächte sogar gemeinsame Wurzeln haben. In den Szenarien ist es zumindest theoretisch denkbar, dass man größere inszenierte Kriege macht mit Biowaffen, dass dann tatsächlich mehr Menschen sterben, dass vielleicht wirklich nur eine Milliarde Leute übrig bleibt. Das heißt, wenn das genügend geplant ist und am Computer durchsimuliert wurde, dann könnten irgendwelche verrückten Generäle oder wer auch immer auf den Gedanken kommen, oder halt noch weiter über den Generellen, könnten Leute auf den Gedanken kommen, dass man sowas durchführen könnte. Das heißt, der Endzustand, sogenannte goldene Milliarde, wäre eben eine ganz andere Welt als die heutige. Die Menschen da draußen wären alle total fertig, hätten kein Interesse mehr an Widerstand gegen irgendwas, Proteste oder sonstige Sachen, sondern die Leute wären halt sehr, sehr unterwürfig. Wenn manche immer noch protestieren oder irgendwie Stress machen wollen, dann würden sie halt gnadenlos halt eben hier bekämpft werden. Aus Gründen der insgesamten Sicherheit natürlich wird es heißen, ja, das Argument der führenden Mächte wäre dann, das war jetzt das Schlimmste, was man sich vorstellen konnte. Es darf nie wieder passieren, sonst sind wir irgendwann alle tot. Ergo braucht es jetzt eben ein neues Regime weltweit. Und dieses Regime wäre dann nie mehr zu brechen, egal ob jetzt von innen oder irgendwie von außen. Das könnte theoretisch natürlich von manchen verrückten Leuten auf der Welt ein Plan sein. Das heißt nicht, dass der Plan auch umgesetzt wird. Es wird immer wieder alles Mögliche dann irgendwie durchgedacht und teilweise vorbereitet. Das heißt nicht, dass das jetzt dann so das grüne Licht bekommt. Aber wenn man eben die Sachliteratur der letzten 10, 20 Jahre, also vor allem die neuen Sachen liest, dann muss man sich halt eben reinversetzen können auch in die höchsten Levels der Biowaffenforschung. Man muss sich auch mit den Supermächten besser auskennen. Also meiner Ansicht nach ist die Informationslage längst ausreichend, mehr als ausreichend, um wirklich den Menschen da draußen zu empfehlen, sich selber zu schützen. Das heißt, mit allen möglichen Dingen, das heißt, dass man eben Schutzkleidung hat, dass man eigene Lebensmittelvorräte hat, sauberes Trinkwasser herstellen kann oder vorrätig hat, dass man eigenen Strom erzeugen kann, eigene Funkverbindungen hat mit Funkgeräten und so. Also dieses ganze Prepping-Zivilschutz-Ding, das ist eigentlich absolut Ja, dringendste höchste Eisenbahn, dass Leute da halt richtig, richtig ranklotzen. Und jetzt nicht nur so dieses Broschüren-Prepping machen, so für 10 Tage da so ein bisschen Zeug, sondern dass man halt da wirklich für Wochen und Monate da eben zurechtkommt, ohne halt ständig diese Trips machen zu müssen. Ja, also eine bestimmte Bedrohung ist jetzt nicht unbedingt für sich genommen für jeden Einzelnen gleich das Ende der Welt, ja, sondern das hängt immer davon ab, wie gut du vorbereitet bist oder wie schlecht und wie viele Trips du machen musst. Ja, musst du jetzt wieder zu irgendeiner Verteilstelle für Trinkwasser? Musst du jetzt wieder zu irgendeiner Verteilstelle für Lebensmittel? Musst du jetzt irgendwo hin, um Informationen zu bekommen? Aktuelle. Und je mehr Trips du machst, umso mehr steigt eben dein Risiko dann exponentiell an. Wenn du vorbereitet bist, mehr kannst du eher daheim bleiben und so. Und es gibt dann halt überall Sicherheitskräfte, die dann halt darauf achten, dass jetzt nicht ständig überall Plünderungen sind und so. Also das ist nicht so, wie sich manche Prepper immer vorstellen, dass jetzt jeder, der da irgendwie vorbereitet ist, dann die große Zielscheibe wird und alle nehmen die alles weg und so. Manche Prepper versuchen das Ganze immer bis zum bittersten Ende durchzudenken und da kommst du vom Hundertsten ins Tausende. Also man darf sich davon jetzt nicht unbedingt abschrecken lassen. Ja. Gibt es dann Leute, die meinen, ja, holt man sich einen Stromgenerator und sagen die anderen, ja, den musst du halt im Boden eingraben, einbetonieren und oder was ich bei einem praktikablen Fahrzeug, dann heißt es, ja, aber dann passieren irgendwie tausend andere Sachen und so. Also man sollte sich da nicht einschüchtern lassen. Ja, sondern halt tatsächlich dann da wirklich vorsorgen, weil selbst wenn da jetzt irgendeine Krankheit dann rumgeht, die Krankheit hat vielleicht unter manchen Umständen eine Todesrate von 10% oder nur 5%. Ja, aber wenn halt eben zu viele Fälle da sind, dann gehen die medizinischen Ressourcen aus, das Personal ist nicht genug und so und dann steigen halt eben die realen Todesraten eben deutlich an. Also, es ist eigentlich aus meiner Sicht komplett unverantwortlich, was da jetzt gemacht wurde in den letzten Jahren zum Thema Prepping, also von Seiten der Regierung, wenn es dann immer so heißt, ja, man will da irgendwie Geld ausgeben in der Zukunft für Sirenen und Warn-SMS und so, bla bla. Und selbst in dem Ukraine-Krieg gab es jetzt keinen richtigen neuen Vorstoß für die Bevölkerung. Anders ist es bei Regierungen und Konzernen. Also, die Konzerne, das haben wir auch selber gemerkt, wenn dann. Sagt, ab und an mal also ein wirklicher Riesenkonzern bei uns eingekauft hat, also ein infrastrukturrelevanter Riesenkonzern, der halt eine zweistellige Millionenzahl an Leuten hier irgendwie bedient in Deutschland. Wenn so ein Konzern auf uns zukommt und dann sagt, ja, wir brauchen halt so und so viele Millionen Kalorien an Lebensmitteln. Wegen halt neuen Vorgaben. Also man merkt halt, Regierungen, Behörden und so, wichtige Konzerne, die sind abgesichert. Und wir haben es jetzt gesehen mit den Russen, die wollen ihre Top-Konzerne absichern und das Personal absichern, teilweise auch mit maßgeschneiderten Impfstoffen oder halt mit maßgeschneiderten Verteidigungsmaßnahmen. Ja, und das ist halt auch wieder ein bisschen der Eugenik-Gedanke. Man will halt aussortieren und ausfiltern. Bestimmte Leute will man behalten, die kriegen den bestmöglichen Schutz. Ja, und dann weiter nach unten in der Gesellschaft, da guckt man halt, wer von der Bevölkerung irgendwie cleverer ist, der ist halt dann besser vorbereitet, wer halt liest, ist in der Regel besser vorbereitet. Ja, und bestimmte Leute in verschiedenen Ländern, die gelten halt einfach als nutzlos. Also die stellen halt Dinge her, die eigentlich so gar nicht gebraucht werden, nur von anderen Menschen benutzt werden, die auch als unnütz gelten für die Obrigkeit. Dann entscheidet halt das individuelle Prepping, ja, entscheidet sich dann halt, wie das dann hinterher nach so einer Krise aussieht. Also wer dann letztendlich aussortiert wird durch die Krise. Ja, das ist, wie gesagt, das ist von meiner Seite kein Marketing, das ist keine schäbige Marketingmethode. Ich sagte, ich habe mich immer gewehrt gegen irgendwelche Internetgerüchte, wenn es dann immer heißt, irgendwie nächsten Monat geht die Welt unter oder irgendwie so. Jetzt kommt dann der Monster-Lockdown und halt die Volldiktatur über Nacht und so. Aber wenn man halt eben so die bestmögliche Literatur findet, auswertet, das Gesamtbild zusammenpuzzelt, von Bekanntem auf Unbekanntes schließt und so, dann, ja, dann ergibt sich halt eben dann eine gewisse Gefahrensituation, die ich kommuniziere. Also Prepping hat dann tatsächlich etwas zu tun mit diesen Eugenikvorstellungen der Elite. Ja, das heißt, wenn Leute dann unter die Räder kommen, heißt dann hinterher von den verschiedenen Regierungen, ja, wir haben doch die Leute gewarnt, hier und da so ein bisschen. Wir hatten noch eine Webseite für Bevölkerungsschutz. Wir haben doch Broschüren rausgegeben. Und da stehen auch immer Sachen drin, dass halt natürlich nicht alles vorhergesehen werden kann. Und die Leute haben es halt nicht gelesen oder sie haben dann auch nicht weiterführende Dinge gelesen. Also ich habe ja auch die deutsche Forschung gelesen über Zivilschutz, also vom staatlichen BBK. Gibt es einige sehr ausführliche, dicke Bücher hier, Amt für Bevölkerungsschutz. Haben die Sachen auch ausgewertet im Rahmen meiner Sendungen hier. Also es steht halt mit höchstem wissenschaftlichen Präzisionsgraden steht dann drin, wie schlecht die deutsche Bevölkerung vorbereitet ist, wie sich eine Krise auswirkt, wann die Supermarktketten leer sind und die Zentrallager leer sind und wenn sie keinen Strom haben und keine IT und so. Da steht auch drin in der Forschung, welche größeren Szenarien gar nicht richtig erprobt wurden. Auch viele Szenarien wurden nicht in ausreichenden Größe geprobt. Also letztens gab es ja diese Lükex-Übung, hatten wir auch hier auf recenter.com dazu kommentiert. Da macht man die große Katastrophen-Zivilschutzübung und man geht in der Übung davon aus, dass die IT funktioniert, dass halt viel gewöhnliche Kommunikation funktioniert. Ja, was ist aber, wenn das nicht funktioniert? Greift dann die Regierung zurück auf ein paar Satellitentelefone oder ein paar alte Funkgeräte, die man noch hat? Ja, so traditionelle Funkgeräte, die man noch hat. Also wirklich verheerend, absolut verheerend. Ich habe hier so eine Studie vor mir liegen, da geht es halt um, hier aus Amerika, da geht es halt eben dann darum, was für ein Aufwand betrieben werden muss bei einem hämorrhagischen Fieber zum Beispiel. Ja, wie viel Zeug da gebraucht wird und Mechanismen. Also das heißt, das ganze Waschen, dann immer zweifache Handschuhe, diese speziellen Plastik-Schutzanzüge oder halt diese Überwurfdinger, N95-Masken oder Atemschutzgeräte. Dann die Luftzufuhr muss dann ständig ausgetauscht werden oder halt die Luft muss zirkuliert werden. Die Schuhe müssen abgedeckt sein mit diesen Plastikdingern, Hosen, Brillen, muss gesteuert werden, wer überall wo rein darf, dann das ganze, die ganze Ausrüstung muss ständig desinfiziert werden, Stethoskope, Blutdruckgeräte, alles, ja. Dann braucht man Bleichmittel, diese Desinfektionsmittel, da muss man die Patienten halt richtig in die richtigen Bereiche bringen und so und es darf nicht durcheinander kommen. Und so weiter und so weiter. Dann Patienten, die so ein hämorrhagisches Fieber überlebt haben, die sind aber noch eine ganze Weile lang ansteckend. Also man hat hier dann hier Proben genommen von Ebola-Überlebenden. Man sah immer noch eine gewisse Viruslast 90 Tage nach Beginn der Erkrankung. Also das heißt ja, da waren keine lebendigen Viren mehr drin, aber man fand immer noch Spuren von diesem Ebola-Virus. 90 Tage nach Beginn der Krankheit. Also man sollte irgendwie dann alle Erkrankten, also alle Toten entweder gleich verbrennen oder vergraben. Das ist auch sehr aufwendig. Also wie willst du das so machen? Da kann man eben draus ablesen. Wenn jetzt halt ein begrenzter Ausbruch da ist, kann man so mit den Methoden zurechtkommen, aber je mehr Patienten da reinkommen, umso schwieriger wird es. Ja? Das heißt, die Patienten übergeben sich, Patienten schwitzen, alles ist ansteckend, jede Substanz, dann klebt dann doch noch irgendwas an deinen Schuhen, dann hast du die Schutzvorkehrungen nicht perfekt umgesetzt und dann steckt sich das Personal an und. Und dann bricht eben so ein Gesundheitssystem zusammen und dann hast du und dann hast du halt eben dann höhere Todesraten. Hier ist eine Studie, Crimean Congo Hemorrhagic Fever von Chris Whitehouse aus dem Jahr, Herrschaftszeiten, wo ist die Jahresangabe? Also hier hat man da eben dann schon einiges dran gearbeitet, was das anbetrifft. Hier von dem Africa CDC und der African Union ist auch ein Artikel drin über das Crimean Congo Hemorrhagic Fever. kann man sich hier so ein bisschen einlesen. Ich empfehle den Leuten am besten sind natürlich dann Bücher. Die WHO hat auch was dazu gepostet. Man spricht hier auch von Todesraten von 10-40%. Hier Prevention-Methoden, also diese Verhinderungsstrategien. Kann natürlich sein, dass jetzt dann in der näheren Zukunft halt dafür natürlich ein Impfstoff rauskommt. Es gab Impfstoffforschung, da erwiesen sich die Impfstoffe allerdings als hochtoxisch. Das ist manchmal so. Es gab auch immer wieder mal Probleme bei der Entwicklung von einem Milzbrandimpfstoff. Mit der heutigen Technik klappt das sicherlich besser, aber die potenziellen Angreifer haben auch dazugelernt und basteln halt dann neue Variationen in der Hoffnung, dass man da eben nicht dagegen schützen kann. Und das Ganze führt auch in den Nanotech-Bereich mit rein. Das heißt, diese Biowaffen gehen halt in den Bereich Nanotech jetzt mit rein. Die Verteidigungsmaßnahmen ebenfalls Nanotech. Was haben die Russen in den letzten Jahren gemacht? Verstärkt Nanotech. Was ich auch mal wieder angesprochen habe in den letzten Jahren, also speziell zwecks der Covid-Pandemie, das war eben die Problematik von Multikrisen. Also wenn halt eben dann Cyberproblem gleichzeitig auftritt mit einem Krankheitserreger. Also das heißt, dann wird das Ganze nicht doppelt so großes Problem, sondern es multipliziert sich im Prinzip und du hast halt dann einfach eine ganz, ganz andere Situation. Und es gibt kaum öffentliche Forschung zu diesen Multikrisen, da ist anscheinend auch sehr, sehr viel geheim. Da muss man eben dann auch so ein bisschen sich darüber bewusst sein, was man eben nicht einfach so findet in der Sachliteratur. Das ist so, wenn man halt eben einen Überblick hat über die Sachliteratur, merkt man auch, wo diese Blindspots sind. Das ist dann meistens dann in der Bereich, der halt unter höchster Geheimhaltung steht. Man kann natürlich von Bekanntem auf Unbekanntes schließen und natürlich dann fröhlich professionell spekulieren. Ja, das ist ja anscheinend noch legal. Ja, solange du jetzt nicht irgendwie von einem Whistleblower irgendwelche heiklen Dokumente gesteckt bekommst oder wenn irgendjemand, so ein Geheimnisträger mit dir redet. Ja, also wenn das nicht der Fall ist, kann man sich einlesen in die Materie und man kann dann schön informierte Spekulationen betreiben mit jeder Menge Logik. Gab ja auch dann Leute, ich glaube das war Nicholson Baker mit seinem Buch Baseless, Leute, die sammelten dann alle möglichen von der Geheimhaltung befreiten Akten, speziell jetzt von der US-Regierung. Und wenn man diese Megasammlung hat, kann man eben dann auch querschließen und auf Dinge kommen, die eigentlich noch geheim sind. Oder man kann eben dann feststellen, da wurde was angedeutet, und dann, wenn man ein bisschen Puzzlearbeit macht, dann kann man eine Sache identifizieren und die entsprechenden Akten von der Regierung anfordern und dann sind die unter Druck, müssen sich dann wehren, wegen nationaler Sicherheit dürfen wir das nicht rausgeben, bla bla bla, und dann wird manchmal geklagt und dann müssen sie einen Teil davon rausgeben und dann erfahren wir halt eben dann auch wieder mehr. Sie finden auf recenter.com eben auch dann Sachen zu den amerikanischen Programmen, also wie man dann an den Akten ablesen kann, was man eben wollte an Sachen. Dann kann man das querlesen mit Dingen, die dann auch wirklich in der Welt passiert sind. Gab ja insbesondere von kommunistischen Ländern, auch Kuba und so, immer wieder Vorwürfe gegen die USA. Diese Vorwürfe wurden in der Öffentlichkeit dann immer wieder glatt gebügelt. Das sei jetzt nur kommunistische Propaganda. So einfach ist es halt wahrscheinlich leider nicht. Also da gab es dann geplante Cocktails mit 2-3 Erregern gleichzeitig, um den Gegner außer Gefecht zu setzen. Also wenn man sowas eingesetzt hätte gegen Kuba, dann wären die Kubaner nicht mehr in der Lage gewesen, wirklich zu kämpfen, sich zu verteidigen. Und das heißt, wären jetzt keine hohen Todesraten gewesen in Kuba durch die Erreger, aber man hätte halt Kuba erobern können. Außerdem gab es Programme gegen die Pflanzen in Kuba und manche anderen kommunistischen Länder in Südamerika und Mittelamerika. Also wenn die Länder angewiesen sind auf Kaffee und Tabak und so weiter, solche Sachen, dann treten dann plötzlich halt bestimmte Krankheiten auf, verstärkt, die diese Nutzpflanzen eben zerstören. Biologische Kriegsführung ist eigentlich immer gekoppelt mit Informationskriegsführung. Also da wird dann nicht nur, wenn eben so ein Erreger auftritt, wird dann gelogen, bis sich die Balken biegen oder man erzählt halt nur Dinge, die stimmen, lässt aber die interessantesten Sachen weg. Sondern meistens wird halt eben dann schon in den Jahren vor der Attacke wird dann eben schon vorbereitenderweise eben halt hier Propaganda verbreitet. Also werden Dinge angesprochen und so. Gab ja jetzt immer dieses russische Geplapper über sogenannte Biowaffenlabore in der Ukraine. Also das sind teilweise Labore, wo halt verschiedene gewöhnliche Erreger behandelt werden, was in Labors auf der ganzen Welt der Fall ist. Man kann da jetzt nicht aufgrund von so ein paar Labors da jetzt gleich irgendwelche krassen Schlussfolgerungen treffen. Und man kann hier nicht mit völlig unterschiedlichen Maßstäben arbeiten. Aber es bleibt halt vieles offenbar hängen bei den Leuten. Das wird dann verbunden mit klassischer Verschwörungspropaganda und so, die auf, ja, auf Geheimdienste zurückgeht. Und wenn dann was passiert, was Dramatisches, dann hofft dann zum Beispiel Russland drauf, dass die Leute halt dann diese neue Interpretation hier schlucken. Und dass die Menschen dann halt wie gewünscht dann denken und agieren. Ja, das heißt, dann wird dann gleich geschrien, oh, der ist schuld und der ist schuld, obwohl du dann eigentlich gar nicht weißt, wer schuld ist und es vielleicht auch nie geklärt werden kann. Das ist das Vertragte für die Bevölkerung an Biokrieg. Das ist für die potenziellen Angreifer eine der attraktivsten Sachen, dass man eben einen Angriff machen kann, ohne dass der Angriff unbedingt zurückverfolgbar ist. Ja, das war auch immer dieser Zankapfel da während der Corona-Pandemie, wo ich ihm dann diese Problematik eben erklärt habe. Ja, wenn es ein Unfall ist, kann oder Unfall gewesen war in der Covid, dann kann der Unfall vertuscht werden. Wenn es ein Angriff war von jemandem, kann der Angriff vertuscht werden. Es kann sein, dass jemand versucht hat, die Chinesen zu framen. Das ist auch eine Möglichkeit, ja, dass irgendwelche Gruppen, auch muslimische Gruppen oder wer auch immer, terroristische Gruppen, dass die eben so einen Angriff gemacht hatten in Wuhan, also auf dem Fleischmarkt, in der Nähe vom Fleischmarkt, in der Nähe von einem Labor, um die Chinesen schlecht aussehen zu lassen. Gibt auch Spionage, die in die Labors hineinreicht. Ja, dass man versucht hat, an Proben ranzukommen, der eine schmiert den anderen, der nächste schmiert den und Reinigungspersonal wird geschmiert und dann werden halt Proben übergeben. Das ist so ein bisschen wie in dem Film Jurassic Park, der erste Film von, ich glaube, Steven Spielberg, wo dann dieser Typ da bestochen wird bei dieser Firma und der beschafft dann heimlich Proben von diesem Dinosaurier, von diesem Dinosauriergenom und will die dann da rausschmuggeln aus dem Labor, ja, und verkauft die dann, also ist die Vorstellung von ihm, der verkauft die dann an die Konkurrenzfirma, die spart sich dann halt ewige Forschung und so muss man sich das vorstellen, also dass Leute bezahlt werden, um Proben zu beschaffen. Und dann versuchte ich eben während Corona eben diese Biowaffenlogik zu erklären, also dass halt es sehr billig ist und leicht ist, eben so einen Angriff zu starten und dass das halt eben dann nicht zurückverfolgbar ist. Und man kann dann nicht einfach irgendwelche Wunschszenarien sich da eben zusammenreimen und dann nur diese Wunschszenarien vertreten. Aber es gab halt eben dann diejenigen, die dann halt eben erzählt haben, nee, das ist alles bloß, das sei alles bloß irgendwie so ein riesen Quatsch und Fake. Und das könne jeder leicht durchschauen, ja, und das würde dann hergenommen werden, dass die Leute sich impfen und dann passiert dann das Nächste und so. Also da habe ich dann eben ganz klar argumentiert, wie die tatsächliche Biowaffenlogik wirklich aussieht, ja. Wenn es einfach nur darum geht, viele Leute zu töten, gibt es entsprechende Stoffe. Wenn man wirtschaftliche Schäden anrichten will, gibt es auch bestimmte Stoffe. Das heißt, da würde man einen lautlosen Angriff machen und dann käme man an der Situation dann nicht mehr vorbei. Aber stattdessen meinten halt manche Leute, nee, das ist irgendwie leicht zu durchschauen, das ist komplettes Fake. Und wenn man jetzt halt eben dann Aktivismus macht, so Standardaktivismus, dann könne man dieses Problem ja halt eben dann loswerden. Also das ist so ähnlich wird man das bei künftigen Vorfällen auch erleben. Also die einen werden dann sagen, auch bei Smallpox oder sowas, ja, das sei irgendwie Fake oder es gibt irgendwie so ein Wunderkraut oder irgendeine Wunderchemikalie, die man dann nehmen könnte oder sollte. Ja, aber die ganze Sache sei nur eine Inszenierung, es sei alles irgendwie Fake. Oder Leute beschuldigen dann irgendwelche bestimmten Kreise und dann gibt es halt eben dann Anschuldigungen gegen ganz normales Personal, die ganz normale Eindämmungsmaßnahmen machen. Ja, und dann werden vielleicht dann irgendwelche normalen Leute dann angegriffen. Das wird halt so von Propaganda angefacht. Ich hatte da letztens auch mal drüber gesprochen, halt mit Jeff Nyquist, abseits von unserer englischen Sendung. Ich meinte zu ihm, es gab hier viele Corona-Influencer, auch Leute, die man vorher noch nie irgendwie gehört oder gesehen hatte. Und diese Corona-Leute, die waren irgendwie alle pro Russland brachten dann so ihr Zeug und das war so designed, um halt möglichst viel Ärger zu produzieren. Es wurde auch dann unglaublich viel gelogen, habe ich dann erklärt. Also gelogen, was für Eindämmungsmaßnahmen in Russland stattfinden. Also entweder hat man so getan, als gäbe es da drüben fast keine Eindämmungsmaßnahmen. Oder wenn es dann welche gab, wollte man sie in so einer wichtigen Welle, wollte man sie ja so kleinreden wie möglich. Und es wurde auch dann nicht richtig darüber gesprochen von den Influencern, dass halt Corona-Aktivismus von der Sorte in Russland verboten war. Russia Today brachte hier halt eben so Aktivisten-Zeugs und zu Hause sagte halt der Sender Russia Today genau das Gegenteil. Das hatte ich ja auch damals dokumentiert und es liegt halt an mehreren Gründen. Also manche orientieren sich halt immer daran, was so die Szene gerade macht oder die Russen gerade machen. Manche wissen, dass sie da Käse erzählen ans Publikum, sondern wollen einfach die Aufmerksamkeit oder sie wollen halt einfach so den Protest halt irgendwie hochkochen lassen. Also dann schon irgendwie pure Berechnung. Ja, viele sind einfach so ergriffen von dieser Wunschvorstellung, dass die Russen dich dann retten werden vor was weiß ich was. Ja, dass halt Angst plus Hoffnung sich dann gegenseitig verstärken und dass die Leute halt deswegen dann irgendeinen Blödsinn verbreiten. Also man muss damit rechnen, wenn halt hier irgendwas ist, eine Epidemie, Pandemie, gemischt oder nicht mit irgendeiner Cybergeschichte, dass halt dann auch sehr viele falsche Gerüchte zirkuliert werden, Falschinformationen jeglicher Art. Ja? Also wer der Urheber sei, was jetzt die Rettung sei, wohin man sich da angeblich flüchten sollte oder wessen Autorität man sich da jetzt unterstellen sollte und so. Also da kann man mit allem Möglichen rechnen. Sie finden ausführliche Informationen in meinen Büchern unter shop.recenter.com. Dort finden Sie auch ein breites Sortiment an Dingen, die halt nützlich sind in einer extremen Situation. Wir beraten Sie natürlich auch gerne per Telefon, per E-Mail, ja, wo Sie am besten anfangen, wie Sie halt Ihr völlig unterschiedliches Budget halt am besten einsetzen und so, wie Sie dann schrittweise die wichtigsten Felder abdecken können, etc. etc. Also wir kennen nicht nur das Sortiment, die verschiedenen Hersteller, sondern wir kennen eben dann auch die Zivilschutzforschung, ja, von den Wissenschaftlern. Wir kennen halt genügend andere Sachen, die damit reinspielen, was jetzt halt die Konflikte anbetrifft, die da jetzt schon da sind und noch kommen werden. Also das heißt, wir können da wirklich sehr gut beraten. Schreiben Sie uns dementsprechend oder rufen Sie uns an.